Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Wir sind ja schon ganz fest drinnen nach so einer ausführlichen Zeit der Anbetung. Ich freue mich, dass ich unter euch sein darf. Ich freue mich, dass es möglich war, dass meine Frauen dabei sein können. Das ist oft nicht der Fall, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber heute hat sie mit mir kommen. Ich habe von dem Thema «We Deliver Hope» noch gehört. Und habe gedacht, ich würde gerne ein paar Gedanken dazu weitergeben, ein paar Sachen sagen in dem Zusammenhang und ein bisschen vielleicht grundlegend zu dem Thema Hoffnung. Als ich ein bisschen genau schaue, ich sehe, es kommt aus einem mittelniederdeutschen Wort. Und zwar aus dem Wort hoppen, hüpfen. Oder vor Erwartung unruhig rumgumpen, zappeln, sagen, es kommt etwas. Das erinnert mich an unser Hündchen, wenn man sagt, wir gehen raus, dann geht es los. Oder dann hat er Hoffnung und sagt, jetzt gehen wir laufen oder jetzt kann ich voraus. Und natürlich, man hat das jemand, die auch bei den Kindern, wenn man sagt, was kommt. Und bei Wikipedia steht, Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Finde ich gut. Übrigens, aus dem Griechischen her ist es etwas, wo man mit Hoffnung, hat man gesagt, haben wir positiv und negativ gehabt. Man hat gesagt, wir haben eine Erwartung auf etwas Schlimmes. Dort ist es ungleich gebraucht worden. Auf Deutsch ist es grundsätzlich positiv seit mindestens im 18. Jahrhundert sogar als ein therapeutischer Begriff bekannt wurde. Und wir kennen das so ein bisschen, wenn man sagt, ja, da besteht noch Hoffnung. Oder das Sprichwort unter den Menschen, das sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder wenn man früher so, wenn jemand schwanger war, hat man auch gesagt, sie ist guter Hoffnung. Ist positiv gewesen. Hoffnung ankert irgendwie in einer Erwartung von etwas Positivem. Das kann eine Sache sein, das kann ein Zustand sein, zum Beispiel Gesundheit, wir haben auch schon gebetet. Es könnte auch Frieden sein. Und ich habe gedacht, auch in der ganz außerkirchlichen Welt gibt es doch Standards irgendwie, die generell anerkannt sind als etwas Positives, zum Beispiel schmerzfrei sein oder genug zu essen haben. Und das Dach über dem Kopf, hat Jesus übrigens auch schon lange mal gesagt. Es könnte aber auch sein, eine Heimat haben, an einem Ort dazugehören, das Bürgerrecht. Sans Papier müssen sein, also ohne Papier müssen sie leben und nie dazuzugehören, ist ein Riesenstress für einen Menschen. Frieden kann es bedeuten, Gemeinschaft, nicht alleine sein. Für mich immer wieder interessant ist, dass es auch damit zu tun hat, dass man die Eltern oder die Familie hat oder die Eltern wenigstens wollen kennen. Manchmal wundere ich mich, in welchem Alter, dass Leute sich aufmachen und alles dran setzen und sagen, ich habe meine Mutter nie gesehen oder ich habe meinen Vater noch nie gekannt. Irgend so Sachen, die tief drinnen mit der Herkunft und mit der eigenen Identität eben zu tun haben. Aber an sich ist Hoffnung eine treibende Kraft und Motivation, die sagt, ich will eigentlich gerne erfolgreich sein und hat irgendwie etwas, das sucht nach einem festen Grund. Wo könnte ich meine Hoffnung verankern, dass sie tatsächlich nachher auch verhebt und nicht einfach nur nice to have gewesen wäre, einfach so etwas, wo man sagt, das ist noch nett. Weil wir da ja im Rahmen des Gottesdienstes sind, möchte ich mich gerne einem Bibeltext zuwenden. Die Bibel kennt ja den Begriff von der Hoffnung auch sehr breit. Es wäre eine absolute Illusion, dass man den durchbringt, schon gar nicht in einem Gottesdienst, wahrscheinlich auch nicht in einer ganzen Serie, die ihr vor euch habt, die ich übrigens sehr, sehr gut finde, dass man das thematisiert und vor allem in unserer Welt, wo wir drin sind. Und die Bibel hat eine Hoffnung, die verankert ist in unzerstörbaren Wert, in einem ewigen, zuverlässigen Fundament fürs Leben. Da darf man getrost auch Erwartungen haben. Ich möchte ganz kurz komprimiert und zusammengefasst etwas sagen aus Kolosser Kapitel 1. Der Paulus schreibt den Gläubigen in Kolossea und er dankt Gott für ihren Glauben an Christus, für ihre Liebe zu den Gläubigen, die verankert sind in dieser Hoffnung, die aus einer anderen Welt kommt. Also er sagt, dass ihr so an Jesus glaubt, dass ihr so viel Liebe habt untereinander, das ist verankert in einer Hoffnung, die aus einer anderen Welt kommt und hineinwirkt in diese Welt. Und er sagt ihnen, der Epaphras hat euch das beigebracht. Und dann sagt der Paulus, seit ich das gehört habe, wie ihr glaubt, wie ihr liebt, wie ihr lebt, bete ich mit meinen Mitarbeitern täglich für euch. Und sein Anliegen ist, dass die Information, die sie haben, nicht nur einfach als etwas in dem Leben drin ist, was sie wissen, sondern dass es etwas ist, das ein Leben bestimmt, das ein Leben prägt. Und ich lese den 10. und den 11. Vers aus dem Brief an Kolosser, aus dem Kapitel 1. Und er schrieb: Ich bete, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Das wäre das, was er sagt, das bete ich für euch. Ich weiss, ihr habt den Glauben in euch drin, ihr habt die Liebe zu den Geschwistern, das ist von Gott her in euer Leben hineingekommen und jetzt wünsche ich mir, dass das anfängt Frucht zu bringen, dass das anfängt Auswirkungen zu haben. Der Dennis Silk hat amig gesagt, we represent another world. Wir repräsentieren einfach eine andere Welt. Wir haben etwas in uns drin, das von einem anderen Ort her in diese Welt hineinscheint und in diese Welt hineinstrahlt. Und die Hoffnung, die ins Leben kommt durch Jesus, die muss sich in der Gestaltung von unserem Leben, von unserem Reden und von unserem Handeln ausdrücken. Das muss sichtbar sein. Bin ich kürzlich im Sommer noch in den USA gewesen und als wir auf der Rückreise gewesen sind, haben wir einen Moment noch Zeit gehabt in New York und bin dort in einem Starbucks gehockt und neben mir zu ist ein junger Mann gesessen, der eine Bibel auf den Knien hatte, offen, ganz zerlesen, vermarkert, verschrieben und so. Und ich konnte es natürlich nicht verklemmen und habe gesagt, was lese ich? Und dann sagt er, ja, in der Bibel. Und dann habe ich gesagt, ja, und was lese ich in der Bibel? Ja, der Epheserbrief und so. Und dann sind wir miteinander einen Moment lang ins Gespräch hineingekommen. Und ich habe mich gefreut, dass er im Starbucks so in dem Zeug von Leuten und von Russen und New York und allem, was zu deinem Leben gehört, einfach dort hockt mit seiner Bibel auf den Knien und findet, das mache ich jetzt da und jetzt lese ich. Und ich habe gesagt, bist du Theologiestudent? Er gesagt, nein, er macht das einfach für sich. Er sei gläubig und er halte das fest. Ich habe einen Moment kurz miteinander geredet. Er hat dann wissen, was ich mache. Ich habe ihm gesagt, I'm a pastor. Und dann hat er dann wissen, wer ich bin, woher ich komme. Dann ist er schnell auf dem Handy gegoogelt, dann hat er mich gefunden dort. Und nachher hat er gesagt, ich bin noch nie in der Schweiz gewesen. Dann habe ich gedacht, ups, wahrscheinlich sehen wir ihn dann einmal. Aber was mich gefreut hat, ist, dass der Christus in seinem Leben und die Hoffnung, die er in sich trägt, sichtbar war, auch in einem Starbucks in New York. Das habe ich wunderschön gefunden. Und dass das in ihm drin war. Ein bisschen später, als wir unterwegs waren, haben wir an einem Ort etwas getrunken oder etwas gegessen. Ich weiß nicht mehr genau. Das war ein Jugendbeiz irgendwo an einer Autobahnraststätte. Also so etwas habe ich noch nie gesehen. Also wo immer du hingeschaut hast, hat es Bildschirm gehabt. Wir hätten es nicht mehr können in diesem Raum rein. Die Musik war so, dass man das Gespräch wahrscheinlich kaum hat können führen oder nachher ganz sicher eins braucht. Und alles, was irgendwie gelaufen ist in dieser Bude drinnen, war Sport, Baseball und Super Bowl und alles, was irgendwo mit amerikanischem Sport zu tun hat. Und dann ist neben unserem Tisch, wo wir gesessen sind, in den Gang und nebenan ein Pärchen gehockt, zwei ganz junge Leute, sind wahrscheinlich, ja, ich würde mal sagen 20, vielleicht nicht einmal 20 gewesen. Dann ist ihr Food geliefert worden, dann hat er ihre Hand genommen und nachher hat er gebetet. Und zwar ziemlich lang. Haben gedankt für das Essen, haben gebetet in dieser Hütte drinnen. Und es hat mich so gefreut. Dann habe ich ihm gesagt, ich möchte ihnen danken für den Mut, den sie haben, dass sie miteinander beten vor dem Essen, öffentlich in so einer absolut ausgeflippten Bude drinnen. Und einfach das, was in ihnen drin ist, einfach leben. Da, wo sie sind. Ich habe ihnen ein paar kurze Worte hinhergeschoben, die ich geglaubt habe, dass der Herr mir das aufs Herz gegeben hat. Und gesagt, ihr denkt mal daran, dass ihr mich getroffen habt. Das wird so bleiben. Und wenn ihr euch um Gott kümmert, wird der Herr sich um eure Freundschaft kümmern. So viel ist ganz sicher. Und wenn ich jetzt im Kolosserbrief schaue, oder Paulus sagt, ich bete, dass das sich in eurem Leben niederschlägt. Ich bete, dass das, was Gott in euch drin ist, sich zeigt im Alltag. Und zwar, ob es im Starbucks ist oder im Restaurant, im Migro oder wo immer wir sind, in unserem Beruf, im Alltag, dass das irgendwo sichtbar ist, dann ist das etwas, wo er zusammenfasst und dann Jesus so richtig gross bebildert. Das ist im Kolosserbrief, ist einer von diesen Gewaltsblöcken, über wer Jesus ist, fast parallel dazu im Epheserbrief auch. Und wenn ihr heute über den Mittag nichts weiteres zu habt, dann tönt doch beim Kaffee wieder mal Kolosser 1, die Vers 12 bis 24 lesen. Das lohnt sich einfach. Am besten laut und am besten zwei, dreimal. Es sind nur 10 Vers, 10, 12 Verse, so, wo die Herrlichkeit von Jesus darstellen, wie man es anders nicht könnte machen und wie es nur in der Bibel kann geschrieben stehen. Und dann macht er so den Schritt in die Mitte inne von einer Hoffnungstheologie und sagt, Hoffnung hat an sich vom Wort her, wenn man es in der Welt braucht, dass man nicht ganz sicher ist, dass es kommt. Er sagt, man hofft, dass es dann so kommt und sagt, das ist nicht ganz sicher. Aber von der Bibel her hat Hoffnung nichts von dieser Unsicherheit drin. Die Hoffnung hat nur etwas, das vorausnimmt und sagt, das kommt dann ganz sicher und ist etwas ganz Stabiles. Und ich lese Vers 25 bis 29 auch im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Paulus sagt, ich bin ein Diener geworden von der Gemeinde. Gott hat mich in das hineinberufen, zu dem wunderbaren Jesus. Ihr Diener bin ich geworden. Durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun ist es aber offenbart seinen Heiligen. Also er sagt, es gibt ein Geheimnis und das hat es immer gegeben. Das ist nicht der Plan B, den Gott gemacht hat, weil er etwas geschaffen hat. Dann hat er gedacht, oh je, jetzt ist es ein bisschen abverheilt, jetzt müssen wir halt schauen, wie man das ganze Zeug wieder rettet. Das Ganze geht immer weit zurück. Das geht so weit zurück, wie die Bibel sagt, bevor der Welt Grund gelegt ward, ist Jesus als Opferlamm schon aus der See gewesen. Schon klar gewesen. Das ist nicht irgendwie eine schwache Lösung, die nachher Gott gehabt hat, sondern das ist immer klar gewesen. Und jetzt sagt er auch, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Jetzt ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis. Und Paulus sagt, Gott hat mich der Gemeinde gesetzt, ein Amt gegeben, dass ich ihnen soll sagen, das, was er schon lange beschlossen hat. Nämlich, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns soll leben und damit Hoffnung in die Zeit hineinblasen und Hoffnung ins Leben und Hoffnung durch uns in die Zeit und zu anderen, dass das jetzt hat angefangen zu ticken. Der Herr war da gewesen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir. Und wir ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Das wäre ein ganzer Abend wert. Und dann sagt er, dafür mühe ich mich ab und ringe in der Kraft dessen, der mich kräftig macht oder in mir kräftig wirkt. Der Mensch, der durch Jesus Christus neu geboren ist, wiedergeboren ist, trägt in sich ein Zeugnis, das der Heilige Geist gewirkt hat. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der ist aus Gott geboren, nach Johannes 1. Oder im Galater, im zweiten Kapitel, und er schreibt der Galater, schreibt der Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Gleiche. Man müsste eigentlich sagen, unsere Ausstrahlung, die wir haben als Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen, müsste so sein, dass man sagt, wenn man dem begegnet ist, dann hat man den Eindruck, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Ja? Das wäre ja wunderschön, dass man sagt, also wenn ich 10 Minuten mit dir zusammen bin, dann habe ich wieder Hoffnung. Das müsste die Ausstrahlung sein. Das wäre ja eigentlich auch die Ausstrahlung, die man als Gottesdienst wittet. Jeder hat eine Chance. Jeder hat eine Chance. Nicht, weil wir wahnsinnig gut sind, aber weil der Herr so gut ist. Ich habe noch nicht das gelesen, den Begriff über die Hoffnung. Ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, wie er heimgegangen ist, und ich darf dich bitten, das zu projizieren. Ich weiss nicht genau, wie viel man sieht. Vielleicht kann man die Lichter ein bisschen löschen, die das ausbleichen. Ich weiss nicht, ob man die Strahler da oben, die machen natürlich das Bild ein bisschen K.O. Ich weiss aber nicht, ob man die wegbringt. Das Bild ist im Original so. Gemalt hat das ein schwedischer Maler, der heißt Jan-Erik Johansson. Und das Bild trägt den Titel Hoppet. Und das heißt auf Schwedisch eben auch Kumpen, Hüpfen. Und das heißt auch Hoffen. Das ist das gleiche Wort. Und das ist mir in den Sinn gekommen, als ich gelesen habe, dass auch das deutsche Wort Hoffnung auch von Hüpfen kommt. Hoppet. Das ist ein Bild, das lange bei uns gehangen ist, wo wir jetzt wieder einen neuen Platz suchen, um es aufhängen. Und der Jan-Erik ist ein feiner, feines Persönchen, wohnt in Malmö in Schweden, ist ein Maler, und dem seine Bilder, die hängen weltweit, die sind in Sydney, in New York und überall in den Galerien. Ist wirklich ganz, ganz ein berühmter Maler, ganz, ganz bescheidener Mann und tief, tief gläubig. Und wir haben uns kennengelernt auf verschiedenen Gründen, damals in Holland, in De Bronnet, beim Christian Artist Seminar, und seither haben wir oft miteinander geredet. Und er hat einmal gesagt, das Ross ist für ihn immer das Bild auf menschliche Stärke. Das Ross ist für ihn, jedem Bild, das er macht, ist ein Zeichen von menschlicher Kraft. Und da gibt es ganz viele so Bilder, wo man sieht, wie die Rosse probieren, irgendetwas zu bewerkstelligen. Und wo man sieht, dass sie auch Kraft haben. Ich habe mir mal gesagt, du malst dermassen schöne Rosse. Du tust sicher reiten und hast Rosse gerne. Er hat gesagt, nein, ich habe Angst vor ihnen. für alle Männer hat er für Volvo hat er einmal eine Werbung machen müssen. Das ist der Buckeli Volvo rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich da erinnere. So eine Bühle hinten runter hat. Und der hat 47 PS gehabt. Wahnsinnig, in der damaligen Zeit. Dann hat er ein Brettchen gemalt mit Rädern drunter und oben durch das Profil vom Volvo ganz genau. Und drinnen 47 gross. Und dann seht ihr unten dran das Marienkäferli. Und das ist ein Spielzeug. Wenn es herzoomen könnte, sagt man, wie wunderschön, dass er das gemacht hat. Das hat so ein Holzspielkäferli, wo man ziehen kann. Es hat 3 Rädchen unten dran. Das ist ein Spielzeug für Kinder. Und er sammelt alte Spielsachen. Er sagt, er hat über 2000 davon. Das ist ein Hobby von ihm. Und am Anfang hat er gesagt, habe ich das Käferli immer mitgemalt, einfach weil es mich schön gedunkt hat. Also die einfache, schlichte Form und die schwarzen Punkte und das Rot, das so ein bisschen dominiert und so. Und dann ist ihm im Laufe der Zeit entgegengekommen, dass das Käferli immer zu tun hat mit Jesus, in jeder Sprache. Das Marienkäferli heisst es bei uns, oder? Der Maria, ihr Käferli. Franzosen sagen La bête à bon Dieu, Gottes Tier. Natürlich, ich weiß, es heißt auch Coccinelle, aber La bête à bon Dieu ist das Erste. Bei den Israelis heißt Moses Kuh. Bei den Engländern Ladybug, der Frau ihres, der Maria ihres Tierli. Und durch alle Sprachen durch hat das komische Viechli überall immer zu tun damit, dass es mir auf Jesus hinweist. Und dann hat er es angefangen, so einsetzen in seinen Bildern drinnen und angefangen zu nutzen. und hat bei dem Abgrund, wo die Rosse drüber rein sollten springen, hat er als Brücke das harmlose Käferli zwischen ihnen da. Wo man natürlich beim ersten Mal daher schauen würde, sagen, wahrscheinlich kann jetzt so ein blödes Hamarienkäfer das Himmelgügel für die Berner. Das kann jetzt wahrscheinlich Ross heben. Aber so ist es halt mit Jesus auch. Geboren in einem Krippli und da sagen, was das ist, der soll die Welt retten, der da in dem Krippli. Das ist etwas gleich. Und es gibt ganz, ganz viele Geschichten über ihm, seiner ganzen Malerei. Oft hat er Sachen gemalt und erst in drei ist er drauf gekommen, dass es ganz eine klare biblische Aussage hat. Oder Leute haben dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hast du gewusst? Und gesagt, nein, ich habe noch nie daran gedacht. Und da ist es darum gegangen, zu sagen, dass es so ist, dass man tatsächlich, wenn man an einem Abgrund steht und eine Brücke sucht und sagt, wo geht mein Weg denn weiter? Wo ist Hoffnung? Wo könnte ich gumpen? Wo könnte ich hoppen? Wo könnte ich mich überhoffen? Dass dort Gott eine Brücke geschaffen hat durch Jesus und gesagt hat, das ist die Brücke über jeden denkbaren Abgrund, den es im Leben überhaupt jemals könnte geben, inklusive dem Tod. Das muss man sehen. Und an sich sagt das Bild nichts anderes als spring. Darum heisst es auch hoppet. Man sieht es nicht, es ist unten ist beschrieben und auch signiert. Und wenn wir jetzt das ein bisschen näher herzoomen, dann sehen wir, dass die Rosse auf der rechten Seite sind noch geschirrt. Also sie haben es bis noch im Maul, sie sind angespannt, sie ziehen, sie arbeiten und sie springen über den Abgrund hier, über das Käferlein, und wenn sie auch dran sind, haben sie kein Geschirr mehr, dann sind sie frei. Von der Arbeit und vom Arbeiten Sprung über die komische Brücke, wo man sagt, die hebt doch nicht, in die Freiheit. Und gell, manchmal, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind und merken, da hat jemand echte Probleme, und ich meine, es gibt nun wirklich Menschen, die vor fürchterlichen Abgründen stehen, und dann denken wir, kann ich jetzt dem wirklich etwas über Jesus sagen, das nützt doch nichts und so. Aber du musst wissen, das ist die Brücke, die Gott gebaut hat. Und es ist die beste, die man je hätte können haben. Auch wenn sie in keinem Verhältnis steht zu der Ross. Aber der Jesaja hat schon gesehen und hat gesagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Prophetisch auf die Weihnachten, auf das Kommen von Jesus. Und dann sagt er, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, bei dem Baby. Und sein Name ist ein wunderbarer Ratgeber, ein Kraftheld, ein Vater der Ewigkeiten oder ein ewiger Vater und ein Friedefürst. So ist er gekommen. Bescheiden, nicht gross, aber halt von Gott gesetzt, um die Welt zu retten. Ja, es geht eben nicht um einen Christus, der irgendwo in der Ferne oder im Himmel ist, sondern es geht um das Geheimnis, oder Paulus sagt, das ist Christus in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo sagt, in mir drin lebt etwas, wo sagt, Jesus lebt. In mir drin gibt es ein Zeugnis. Ich kann das nicht wissenschaftlich nachweisen. Ich kann nur sagen, ich richte mein Leben danach. Und ich kann sagen, dass Hunderte von Millionen Menschen das erleben. Und alle irgendwo im Zusammensein die Einheit haben und sagen, es ist der Jesus, den die Bibel beschreibt, der in meinem Leben drin, mein Denken, mein Reden, mein Handeln bestimmt. Er ist meine Hoffnung. Hoffnung hat etwas ganz, ganz Starkes in sich. Und wenn man über Christus hineinspringt, wenn man die Brücke nutzt und dort geht, dann springen wir aus dem Bundesein, aus dem Müssen krampfen und nicht mehr weiterkommen, springen wir über die Abgründe hinein, in eine neue Freiheit hinein. Und das Bild ist natürlich, gibt natürlich Hoffnung, auch wenn man es sieht. Ich wäre mehr begeistert von einem Ross, der in der Freiheit ist und umrennt, als ein so als erschöpften Achergaul irgendwo steht und schleppt. Im Hebräerbrief lesen wir, dass vom Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Dass er der Vater vieler Völker werde, weil zu ihm gesagt wurde, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Es geht es über Hoffen, über die Situation hinein. Es geht es weiterkommen. Auf der anderen Seite vom Abgrund geht der Weg weiter und es gibt eine Brücke für jeden Mensch, in jeder Situation, wo sagt, spring. Jesus wird dich durchtragen. Menschen stehen vor einem Abgrund. Ich will das nicht lange ausdeutschen, aber wenn wir miteinander geschaut haben in der letzten Zeit und wenn wir jetzt Barcelona wieder vor Augen haben, als eine von diesen vielen Beispielen, wo ich glaube, dass die es trifft, die, die Menschen verlieren, Familienmitglieder, sie stehen vor fürchterlichen Abgründen. Und die, die nicht betroffen sind, aber sollten von der Regierung her etwas machen, die stehen vor einem gleichen Loch. Und der Abraham war fast 100 und seine Frau auch und hat, er hat geglaubt, die könnte noch mal guter Hoffnung werden. Es wäre möglich. Er zweifelte nicht. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen stehen am Abgrund von ihrem Leben. Es kann sein, dass man sagt, ich habe versagt. Es gibt Leute, die kriegen ihr Versagen nicht mehr zum Leben aus. Es kann sein, dass man Verlust erlitten hat. Oder man ist älter geworden. Oder man ist bankrott. Was es alles gibt. Oder krank. Menschen brauchen Hoffnung. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit an einem Grab von einem jungen Menschen gestanden in unserer Region, wo einfach gestorben ist, man nicht genau weiß, was es war. Ist. Er hat sich erholt nach einem schweren Töpfunfall. Man hat das Gefühl, es kommt wieder gut. Am nächsten, einem von den nächsten Morgen war er tot gewesen. Einfach, was ist der, vielleicht 22, 23, ich weiß es nicht. Ich bin auf dem Friedhof gestanden und es hat Leute gehabt, es hätte nicht mehr können haben. Man hat kaum mehr gewusst, wie ich gehofft habe. Man hört mich überhaupt, ich war von außen gewesen. Und ich habe lange überlegt, was macht man jetzt da? Dann habe ich gedacht, ja, ich sage etwas über Jesus, der über den Graben zugemacht hat und gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann später im Lauf nach dem Gottesdienst, im Lauf vom Zusammensein, sind ein paar so von den jungen Freunden und Geschäftsleuten gewesen, also so die Gilden aus den Banken mit dem schwarzen Anzug und weißen Hemd und der Krawatte und so, und haben sie zu mir gesagt, glauben Sie, das glauben Sie wirklich? Ich sagte, ja, schon sicher. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das erste Mal ein Funken übergesprungen, der gesagt hat, man könnte auch am Abgrund vom Leben stehen und sagen, aber Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann entsteht eine Dimension, die kann man mit etwas anderem überhaupt nicht gleichsetzen. Die sollte man ausstrahlen. Und der Paulus sagt, ich bete, dass die Liebe, die ihr habt, der Glaube, den ihr habt, dass die Hoffnung, die ihr habt durch Jesus, dass die sichtbar wird, dass die das Leben prägt, dass die das Denken prägt, dass die irgendwo die Hoffnungslosigkeit einmal zum Zeug ausblasst. Und das heisst nicht, ich sage, es gibt kein Problem. Das ist nicht das Gleiche. Wir sind ehrlich und wir stehen manchmal auch vor etwas zu und brüllen und wissen nicht, was machen. Das hat mit dem nichts zu tun, aber es hat damit zu tun, dass wir in dem allem drin, wo manchmal so schwierig kann sein, sagen, und ich glaube, dass es eine Hoffnung gibt und dass das nicht das Letzte ist und dass es einen Durchbruch gibt. Das ist, wenn der David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Und dann müssen wir weiterfahren und sagen, wenn ich im Todesschattental bin, darf das nicht ausblenden. Es könnte auch viel etwas kleiner sein. Es muss nicht gerade eine Beerdigung sein. Es kann das kleine Gespräch sein, das ich hatte dort in Starbucks oder in dem Restaurant. Was ist die letzte Ermutigung, die du empfangen hast? Woher ist sie gekommen? Vielleicht war es nicht so viel gewesen. Vielleicht einfach ein freundliches Wort. Vielleicht ein WhatsApp, ein Aufsteller, ein E-Mail. Und manchmal ist es nur ein Danke. Ein Telefonanruf, ein Telefonanruf, ein Gebet. Was immer das Ganze mag sein. We represent another world. Wir repräsentieren eine andere Welt. Christus in mir. Das ist anders. Und wenn das auch durch mein Leben geht und durch meinen Charakter und durch meine Probleme und durch mein Dasein, irgendwo darf das immer wieder durchscheinen und das muss ein Anliegen sein, wo wir mit uns nehmen und sagen, Herr, ich möchte, dass du in mir die Hoffnung von der Herrlichkeit, dass das durchdrückt im Ganzen drin. Das muss irgendwie die Message sein. Wir haben Hoffnung und wir verbreiten Hoffnung. We deliver hope. Denn wenn wir das Geheimnis von Gott erfahren haben, das Evangelium, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, muss das durchdrücken. Es ist eine Hoffnung, die alle Bereiche anspricht vom Leben. Auch der von der Schuld. Man hat ja einen grossen Bereich, wo man sagen kann, Schicksal, ich bin einfach dort geboren oder ich bin einfach da gross geworden. Jedes Jahr, wenn ich in Rumänien bin und mir in diesen Dörfern rausstehen, muss ich sagen, ich kann ja nichts dafür, wenn du die Kinder antriffst, die bei 40 Grad unter Null keine Schuhe haben. Und wo irgendwo muss sagen, was kann denn das Baby dafür, dass es da geboren ist? Ist es einfach mal da? Der ist nicht in Zürich am Paradeplatz auf der Alkohol. Und die haben andere Umstände, andere Situationen. Aber der Herr weiß es. Aber auch sie sind nicht ohne Hoffnung, wenn Jesus in so einem Nest aussen anfängt, Menschen und Herzen zu berühren. Dann verändert sich denen ihre Leben komplett. Es gibt aber auch einen Bereich, der ist nicht Schicksal. Es gibt einen Bereich, wo ich auch sage, das habe ich selber verkachelt. Da habe ich Schuld. Oder habe ich Schuld auf mich geladen? Da habe ich vielleicht Schuld geschleppt über lange Jahre und weiss es nicht. Aber auch dort greift Christus in euch die Hoffnung. Weil was er gemacht hat, ist, dass er uns mit Gott versöhnt hat. Und die Sachen in die Ordnung gebracht hat, auch weit zurück in der Vergangenheit, auch weit zurück in Familiengeschichten, die wir tragen und haben. Und er hat sie in die Ordnung gebracht. Zweiter Brief von Korinther steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind geschickt, an seiner Stelle zu sagen, was Sache ist, weil wir eben den Jesus in uns haben. Und Gott ermahnt durch uns und wir bitten an Christi Stadt, nicht weil wir weiter oben wären, von oben nach unten, sondern weil wir mit im Kuchen drin sind. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und dann bist du gesprungen. Wenn es einen Gump geht, der in die Hoffnung geht, dann ist es der, dass ich versöhnt werde mit Gott, dann bin ich von einem Eck am anderen ganz sicher. Und all das, was ich geschleppt habe, ist nachher weg. Es gibt keinen Umstand, keinen Zustand, kein Schicksal und keine Schuld, wo nicht durch Jesus eine Brücke erfahren hat in die Hoffnung. In die Gemeinschaft mit Gott im ursprünglichen Plan. Hoffnung ist die umfassende, emotionale, handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Es ist die Frage, welche Botschaft tun wir ausstrahlen und aussenden, wenn wir an einem Ort sind und mit Menschen zusammen sind. Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, vielmehr ehrt Christus den Herrn, indem er ihm vom ganzen Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das wäre eigentlich relativ simpel. Springen tut man ganz einfach, indem man betet, indem man Entscheidungen trifft, indem man das Telefon in die Hand nimmt, indem man Mail schreibt, indem man Schritt tut und sagt, ich gang. Und vielleicht, dass man noch einen Moment betet und sagt, Herr, jetzt habe ich gerade im Moment entweder, ich habe eine Last oder ich habe das Gefühl, da ist ein Abgrund. Ich sehe wirklich nicht, wie es weitergeht. Und ich weiß, dass das gibt. Ich bin zu lange dran und mit euch natürlich viele auch, die wissen, es gibt Sachen, da gibt es keine billige Antwort, die gibt es einfach nicht. Es gibt auch keine billige Frömmigkeit. Aber es gibt eine Antwort, die sagt, man ist nicht ohne Hoffnung, solange Jesus da ist. Und er bietet mir die Brücke, die ich könnte mit einem Gebet vom angeschirrt sein und nicht mehr mögen, könnte die Freiheit kommen. Er bietet uns die Möglichkeit, dass wir in einem Gebet unser Leben ihm übergeben und merken, auch Sachen, die ich mitgeschleppt habe aus meiner Vergangenheit, auch Schuld oder vielleicht auch, was weiß ich, was für familiäre Umstände, ich kann daraus rauskommen, in die Freiheit, in Christus. Oder auch sonst in Schwierigkeiten. Nicht alles ist billig gelöst. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt einen innersten Kern, Christus in euch. Ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die treibt eben auch, wenn man im Elend ist, die ist in mir. Es gibt ein Salzkillerlied, das sagt, in ihm ist Freude in allem Leiden. Es gibt eine Freude, die treibt durchs Todesschattental, die treibt durch Dunkelheit. Die ist anders, weil die ist verankert in der Ewigkeit. Und die zieht dort durch und die zieht dann eben auch durch die dunklen Zeiten, die wir da haben und sagt, es gibt aber Hoffnung. Und ich würde gerne zum Schluss noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Menschen nicht alleine gelassen hast, sondern dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist, auf die Welt dein Leben gegeben hast, eine Brücke gebaut hast, wo wir im Glauben erfassen können und wo wir einander auch hundertfältig bezeugen, dass sie trägt und können sagen, es funktioniert, es verhebt. Wo menschliche Kraft, wenn sie am Abgrund steht, kann springen und kann Hoffnung entwickeln. Für sich selber, aber auch Hoffnung mitnehmen als Zeugnis und als Ermutigung in unserer Zeit, zu unseren Nachbarn, zu unseren Mitmenschen. Hoffnung, die durchgeht. Und wir danken dir, dass du das heute Morgen freisetzt in uns. Wir entscheiden uns, dir zu vertrauen, dass du die Brücke bist, die hebt, dass du der Name bist, der trägt und dass deine Hoffnung in uns drin, in allen Umständen, die wir sein mögen, ganz bestimmt Möglichkeit gibt, nochmal einen Schritt zu tun. Ich danke dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du in den Herzen den Mut schaffst, die Bereitschaft, den Willen, die Entscheidung zu sagen, ich will springen. Im Namen Jesu will ich Schritt tun und erfahren, dass Hoffnung ist. Im Namen Jesu will ich auch reden und sagen, dass Hoffnung ist in ihm. Danke, Herr, du bist wunderbar. Amen. Spring.